Hi Diana, ist die Rente sicher? An diese Frage und die Diskussion darum erinnere ich mich schon seit Norbert Blüm noch Arbeitsminister in Bonn war. Ach ja, sowas wissen auch noch Frauen wie wir. Und ja, klar, jede, die nicht völlig bescheuert ist, kann sich an drei Fingern ausrechnen, dass die demografische Entwicklung jetzt nicht gerade dafür spricht, immer weniger junge Erwerbstätige, immer mehr Rentner. Es ist kein Geheimnis mehr, dass diese gesetzliche Rente so oder so bei den meisten Frauen nicht reichen wird. Und dennoch, gerade für uns mittelalte Frauen ist sie die Basis. Und wir sollten wissen, was wir zu erwarten haben, finde ich, und wie wir das sichern können. Auch wichtig zu wissen, nicht alle Erwerbstätigen zahlen in die gesetzliche Rente ein. Beamte zum Beispiel nicht, Selbstständige nicht und auch andere Berufsgruppen wie Rechtsanwälte oder so. Die haben Versorgungswerke. Aber heute geht es eben um die gesetzliche Rente für Angestellte, genauer gesagt angestellte Frauen. Und ich habe eine Frau zu Gast, die dazu ganz viel Auskunft geben kann, wie das alles ganz leicht geht, Rentenkonto klären und so. Also hör mal rein.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration.
Wir sprechen mit Top-Expertinnen und tollen Frauen über die Themen, die in der Lebensmitte plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Apothekerin und Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Frauengesundheit.
Und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Diese Woche spricht Julia mit
Katja Braubach von der Deutschen Rentenversicherung Bund. Mit ihr will ich heute über die gesetzliche Rente sprechen. Wir werden folgende Fragen klären. Wie liest man eigentlich die Renteninformation, die jedes Jahr eintrudelt? Und was muss ich tun, um mein Rentenkonto zu klären, Erziehungsjahre anrechnen zu lassen zum Beispiel? Und was wird von meiner Rente noch abgehen? Und so weiter. Alles Fragen jedenfalls, von denen Frau sicher schon dachte, au Backe, irgendwann muss ich mich mal darum kümmern. Aber wir sagen, am besten jetzt, denn es ist gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Hallo Frau Braubach.
Hallo Frau Schmidt-Jorzig, schönen guten Tag.
Die Frauen, die uns hören, haben viele Lebensentscheidungen ja schon getroffen. Also zum Beispiel der Kinder wegen nur noch Teilzeit zu arbeiten für eine gewisse Zeit. Mal abgesehen davon, ob man sich in den Wechseljahren in der Lage sieht, Vollzeit zu arbeiten. Macht es mit Anfang oder Mitte 50 noch einen großen Unterschied für die gesetzliche Rente, ob ich wieder auf Vollzeit gehe?
Naja, mit Anfang 50, man darf nicht vergessen, Renteneintritt ist ja momentan regulär 67. Das heißt, wenn man Anfang 50 ist, hat man durchaus noch 15, 17 Jahre vor sich. Man kann dann mit Sicherheit keine großen Gewinne mehr erwarten, aber es macht schon noch einen Unterschied, ob ich zum Beispiel halbtags arbeite oder Vollzeit arbeite. So ein Unterschied jetzt von vielleicht 2-3 Stunden mehr arbeiten oder auch weniger arbeiten, wenn man sagt, ich schaffe das halt doch nicht mehr, ich würde jetzt lieber kürzer treten, da ist der Unterschied nicht so groß. Aber je mehr ich natürlich mehr arbeite oder je weniger ich arbeite, auf die Summe von nachher 15 Beitragsjahre spielt sich das dann doch schon, oder ja, man erkennt es dann schon. Aber wie gesagt, nur 1, 2, 3 Stunden mehr oder weniger, das wirkt sich kaum aus.
Okay, das ist jetzt mal zwischendurch geschossen eine gute Nachricht für Frauen, die denken, puh, also gerade brauche ich mal ein bisschen weniger jetzt für eine gewisse Zeit, auch okay. Aber ich habe es eben schon angedeutet, manche Frauen sehen sich ja aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation gar nicht in der Lage, Vollzeit zu arbeiten. Je älter wahrscheinlich, desto mehr. Und überlegen vielleicht, wenn sie uns hören, sogar früher aufzuhören. Dabei hört man oft, dass angeblich gerade die letzten 5 Jahre entscheidend sind für die Rente. Stimmt das eigentlich, dieser Mythos?
Nee, das ist wirklich ein Mythos, so wie Sie es gerade gesagt haben. Wo der herkommt, weiß ich nicht, aber er begleitet mich seit über 30 Jahren, seitdem ich hier bei der Rentenversicherung arbeite. Die letzten 5 Jahre sind da nicht besonders entscheidend. Das ganze Leben, wir in der Rentenversicherung schauen uns das gesamte Leben an, wirklich von der Lehre an bis nachher ganz zum Schluss. Wir schauen, die Rente wird letztendlich berechnet. Wir nehmen das Gehalt aus einem, ja, was ihr verdient habt, das Bruttogehalt, setzen das ins Verhältnis zum Durchschnittsverdienst aller Versicherten. Und wenn man genau den Durchschnitt verdient, bekommt man einen sogenannten Entgeltpunkt. Und ob man jetzt mit 20 einen halben Entgeltpunkt erwirtschaftet oder mit 60 oder 65 nur den halben Entgeltpunkt erwirtschaftet, spielt da überhaupt gar keine Rolle, ist vollkommen egal. Die Summe macht es nachher einfach.
Ja, jetzt muss ich eine Sache gleich sagen, die mir sofort gerade auffällt. Sie haben das so nebenbei gesagt, das Bruttogehalt. Weil das ja häufig ein Punkt ist für Frauen, weswegen sie sagen, ach, das lohnt sich gar nicht, arbeiten zu gehen, weil ne, ich kriege so eine beschissene Summe raus, wenn ich in, was ja häufig der Fall ist, in Steuerklasse 5 die Ehepartner zusammen veranschlagt ist. Das lohnt sich gar nicht. Aber wenn wir über die Rente sprechen, dann scheint mir das ganz wichtig zu sagen, wir reden vom Bruttogehalt, ne?
Genau. Wir reden wirklich vom Bruttogehalt. In der Rentenversicherung wird das Bruttogehalt, davon zahlt man ja auch die Rentenversicherungsbeiträge und nicht vom Netto, sondern vom Bruttogehalt. Und deswegen ist für uns das Bruttogehalt wichtig und nicht das Nettogehalt.
Und für die Frauen eben auch. Und für die Rente der Frauen. Ne? Also zu sagen, auf jeden es lohnt Fall. Sich nicht vielleicht im Jetzt, aber im Später absolut.
Genau. Also nicht nur schauen, was jetzt rauskommt, sondern eben auch wirklich in die Zukunft schauen. Klar, wir leben alle im Jetzt und heute und hier und wir wollen uns heute auch was leisten. Aber wir wollen uns auch in 20 oder 30 Jahren halt eben noch was leisten können und nicht jeden Cent umdrehen müssen. Und deswegen ist das Bruttogehalt wichtig.
Ich habe es eben schon gesagt, Sie arbeiten bei der Deutsche Rentenversicherung Bund. Und wer jetzt denkt, irgendwas sagt mir das, das hat wahrscheinlich mit der Post des Grauens zu tun, sage ich mal. Die viele Frauen, immer so im September ist es, glaube ich, bekommen, nämlich die Renteninformation.
Na, wir verschicken die Renteninformation wirklich vom Frühling, so die ersten, so März, April, bis wirklich Ende des Jahres. Und weil man vielleicht 2 Jahre, die man im September bekommen hat, kann die im nächsten Jahr aber dann auch schon im Frühling kommen oder umgedreht, sodass jeder mal, das wird immer so ein bisschen durchgemischt.
Okay, damit man den Schock immer zu einer anderen Zeit bekommt.
Genau.
Insofern lassen Sie uns mal bitte wirklich ganz konkret draufhören. Ich möchte an dieser Stelle den Hörerinnen raten, wenn ihr das hört, macht doch ganz kurz bitte Stopp, guckt in unsere Shownotes und öffnet den Link zur Musterrenteninformationen. Denn dann wisst ihr und könnt ihr sozusagen ein bisschen mitgucken, worüber wir hier sprechen. Denn das ist ja häufig, wenn man dann davor sitzt, weiß man es wieder nicht, wie ist das Ding zu verstehen. Und jetzt machen wir es mal gründlich. Genau, also fangen wir an, Frau Baubach. Ganz oben steht, und das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend, Rente wegen voller Erwerbsminderung. Also während Sie heute, steht hier, ich zitiere das mal, wegen gesundheitlicher Einschränkungen voll erwerbsmindert, bekämen Sie eine monatliche Rente von, die ist vergleichsweise erfreulich zu dem, was danach kommt. Aber ich glaube, das erklärt sich von selbst. Ne? Ist allerdings auch volle Erwerbsminderung.
Genau, jetzt erklären wir nochmal kurz, was volle Erwerbsminderung bedeutet. Mhm. Volle Erwerbsminderung bedeutet, dass ihr weniger als 3 Stunden am Tag arbeiten könnt. Und da ist es auch egal, was gelernt wurde, was man gerade für einen Job hat. Es wird immer auf den allgemeinen Arbeitsmarkt geschaut. Also auch der hochspezialisierte Chirurg kann auf den allgemeinen Arbeitsmarkt verwiesen werden. Das war früher mal anders, aber seit 25 Jahren wird eben immer auf den allgemeinen Arbeitsmarkt geschaut. Das heißt, wenn man weniger als 3 Stunden arbeiten kann, bekommt man die Rente wegen voller Erwerbsminderung. Dann gibt es aber auch noch die Rente wegen teilweise Erwerbsminderung. Das bedeutet, man kann noch 3 Stunden arbeiten, aber weniger als 6 Stunden am Tag. Und dann bekommt man 50% von dieser Rente, die dort ausgewiesen ist, weil man ja noch ein bisschen arbeiten kann. Mhm. Nun wissen wir natürlich auch als Rentenversicherung, dass es diese Teilzeitjobs nicht überall in ausreichender Menge gibt. In Bayern und Baden-Württemberg sieht es ein bisschen anders aus als eher so in den nördlichen Regionen. Von daher gibt es auch eine sogenannte Rente wegen verschlossenen Arbeitsmarkt. Mhm. Wer also eigentlich noch 3 Stunden arbeiten könnte, aber weniger als 6 Stunden und damit Anspruch hätte auf eine Rente wegen teilweise Erwerbsminderung, aber so einen Teilzeitjob nicht hat und der Arbeitgeber sowas auch nicht anbieten kann, bei dem man jetzt zuletzt beschäftigt war, der würde dann trotzdem die volle Rente bekommen.
Okay, aber dennoch ist die Botschaft, wir reden hier von Erwerbsminderung und Erwerbsminderungsrente und nicht von einer Berufsunfähigkeitsrente, die man ja privat abschließen würde und die dann auf den speziellen Beruf abzielt, richtig?
Genau, Berufsunfähigkeitsrente gibt es nicht mehr de facto. Es gibt es noch für Personen, die vor 1961 geboren sind, aber die sind eigentlich in dem Alter schon, dass sie auch in eine Altersrente gehen würden. Also von daher würde ich das jetzt mal sagen, gibt es bei der Rentenversicherung nicht mehr. Für alle, die ab 1961 geboren sind, gibt es halt wirklich nur noch die Prüfung für die Erwerbsminderungsrente. Und wer seinen speziellen Beruf absichern möchte, der müsste das privat machen.
Genau. Aber meine Interpretation dessen, was Sie gesagt haben, ist, die Wahrscheinlichkeit, dass man die volle Erwerbsminderungsrente bekommt, ist relativ niedrig, weil man eben verwiesen werden kann auf andere Tätigkeiten.
Ja, das kommt halt immer auf die Erkrankung drauf an, letztendlich. Also wir zahlen schon relativ viele Erwerbsminderungsrenten. Wir zahlen auch mehr volle Erwerbsminderungsrenten als Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung. Aber ich sag mal, eine reine Schlafstörung reicht ihm nicht oder ein schmerzendes Knie reicht nicht für eine Erwerbsminderungsrente. Zum Beispiel der Fliesenleger, der ihm sagt, ich kann mich nicht mehr hinknien, der ist mit Sicherheit berufsunfähig, aber eben nicht erwerbsgemindert. Ja.
Genau, deswegen war mir das wichtig, das zu unterscheiden, dass einem das klar ist, so schön die Summe da vielleicht erstmal auf den ersten Blick ist, sie ist sehr unwahrscheinlich, dass man sie so mal eben schnell bekommt.
Genau.
Dann, also es gibt ja so einen Kasten, das kennen vielleicht einige noch, die jetzt auch dieses Schreiben nicht zur Hand haben. Oben, das haben wir jetzt schon abgearbeitet sozusagen, die Rente wegen voller Erwerbsminderung. Dann kommt die zweite Zeile, die besonders schlimm ist, finde ich, also bei mir jedenfalls. Und da steht Höhe ihrer künftigen Regelaltersrente. Und dann steht da, ich zitiere, ihre bislang erreichte Rentenanwartschaft entspräche nach heutigem Stand einer monatlichen Rente von Summe X. Und was ist das, diese Rentenanwartschaft? Was sagt mir diese Summe? Ist das das, was ich kriege?
Das ist das, was bisher erarbeitet worden ist. Also nicht noch irgendwas Zukünftiges dazu, sondern wenn man heute aufhören würde zu arbeiten, keine Rentenversicherungsbeiträge mehr einzahlt, aus welchen Gründen, dann ist diese Summe praktisch das, was man im Alter bekommen würde. Nun geht man ja in aller Regel noch weiter arbeiten und zahlt noch Beiträge ein. Und das wäre dann die dritte Summe, die dort in diesem Kästchen drin steht.
Genau, ich zitiere, sollten bis zum Rentenbeginn Beiträge wie im Durchschnitt der letzten 5 Kalenderjahre gezahlt werden, bekämen Sie ohne Berücksichtigung von Rentenanpassungen, kommen wir gleich drauf, von uns eine monatliche Rente von Summe X. Was ist die Rentenanpassung?
Also erstmal würde ich nochmal sagen, der Durchschnitt ist wirklich der Durchschnitt aus den letzten 5 Jahren. Das ist dann auch trotzdem immer nur eine Prognose, weil der Durchschnitt der letzten 5 Jahre ändert sich mit jeder zukünftigen Beitragseinzahlung. Das kann mal ein bisschen mehr werden, der Durchschnitt, kann aber auch mal ein bisschen weniger werden, weil der Durchschnitt wird natürlich immer ins Verhältnis gesetzt zum Durchschnitt aller Versicherten. Und je nachdem, wie sich das ins Verhältnis setzt, kann dann in der Summe mal in einem Jahr 3 Euro mehr werden und im nächsten Jahr sind es dann wieder 2 Euro weniger. Also da sollte man sich nicht verunsichern lassen, das ist immer nur eine Prognose, weil so ein Erwerbsleben oder so ein Arbeitsleben ist natürlich immer ganz individuell und das kann jedes Jahr ein bisschen anders aussehen.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Ansonsten, um auf Ihre Frage zurückzukommen, was ist eine Rentenanpassung? Das haben mit Sicherheit alle schon mal gehört. Zum 1. Juli, die Renten steigen um 3%, 4,5% oder auch mal nur 2,1%. Mal erscheint es den Sozialverbänden zu wenig, den Politikern wieder zu viel. Also das ist ja mal eine ganze Gemengelage. Die Renten werden angepasst immer an der Lohnentwicklung vom vorletzten Jahr. Das heißt, entsprechend wie die Löhne sich entwickeln, so entwickeln sich auch die Renten mit. Die sind also bei uns nicht wie in einigen anderen Ländern eine Rentenanpassung nach der Inflationsrate, sodass die Kaufkraft immer gleich bleibt von der Rente, sondern man hat sich im Berufsleben, wenn man in die Rente eintritt, ja einen bestimmten Stand erarbeitet. Genauso wie im Beruf hat man ja auch einen gewissen Stand. Der eine verdient weniger, der andere verdient mehr. Entsprechend kriegt man auch mehr oder weniger Rente. Hier in Deutschland ist halt die Politik der Ansicht, man soll auch in der Rente diesen Stand weiter haben. Der eine mehr, der andere weniger, je nachdem, wie viele Beiträge er gezahlt hat. Wir sind ja eine Versicherung und genau wie eine private Versicherung leben wir von Beiträgen. Je mehr Beiträge wir bekommen haben, desto mehr kann auch hinten ausgezahlt werden. Und je nachdem, wie sich die Löhne halt durchschnittlich hier in Deutschland entwickeln, wenn die sich besser entwickeln, gibt es im nächsten Jahr dann halt auch eine höhere Rentenanpassung. Entwickeln sie sich nicht so gut, wie zum Beispiel zu Corona-Zeiten. Da war ja durch Corona Pandemie eben auch eine schlechte Lohnentwicklung, dann gibt es auch mal entweder gar keine Rentenanpassung, wenn die Löhne gesunken sind, Renten können nicht sinken, da gibt es eine Rentengarantie, aber dann gibt es halt keinen Bonus dazu, also da steigt die Rente nicht. Da bleibt es auf dem Niveau, den man schon hatte. Oder das, das man schon hatte, das Niveau, das man schon hatte.
Und es ist wohlgemerkt eben der durchschnittliche Lohn aller und nicht meiner Berufsgruppe.
Genau. Die Rente ist ja ein Spiegelbild der gesamten Gesellschaft. Und deswegen wird immer der Durchschnittslohn aller genommen, aller Versicherten und nicht einer bestimmten Berufsgruppe. Das können wir auch gar nicht auseinanderhalten, weil heutzutage bleibt man ja auch nicht sein Leben lang in dem Beruf drinne. Man ist nicht sein Leben lang unbedingt Verkäuferin. Man macht vielleicht auch einen Aufstieg in die Leitung, dann ist man Filialleiter oder dergleichen oder macht plötzlich was ganz anderes, weil man nicht mehr 10 Stunden am Tag stehen kann. macht man eine Fortbildung, eine Umschulung und ist dann statt, ich sag mal, Verkäuferin plötzlich in einem Bürojob, dann ist man Büroassistentin oder sowas. Von daher können wir das nicht nach einzelnen Berufsgruppen aufsplitten.
Ja, aber das ist ja genau der Teil, genau der Punkt, weswegen wir diese Folge hier machen, weil das ja auf der anderen Seite bedeutet, so deprimierend dann vielleicht die Renteninformation zu dem Zeitpunkt ist, er sagt mir was. Ja, und er sagt mir zum Beispiel, wenn der Durchschnitt meiner letzten Kalenderjahre am Ende ein anderer ist, also wenn ich mich weiterqualifiziert habe, wenn ich mir vielleicht einen Job mit besserer Bezahlung gesucht habe oder einen Job statt ein Ehrenamt, also im Sinne von, ne, statt nur in Anführungsstrichen ein Ehrenamt zu machen, dann hat das eben handfeste Auswirkungen natürlich auch auf meine Rente am Ende.
Natürlich, je mehr.
Das ist ja die gute Nachricht. Ne?
Genau, also, je mehr ich verdiene, desto mehr kommt hinten raus. Das ist schon, das ist richtig, ja.
Ne? Ja. Und ich meine, es liegt irgendwie auf der Hand, aber ich finde, das ist ja das, was man immer nicht versteht, wenn man diesen Text liest, was damit gemeint ist. Und das ist ja damit gemeint, ne? Wenn der Durchschnitt steigt, also wenn mein Gehalt steigt, dann tut sich natürlich noch was an dieser Summe, auch wenn sie jetzt nicht super erfreulich ist.
Ja.
Vielleicht zu dem jetzigen Zeitpunkt. So, es nützt jetzt aber alles nichts. Wir müssen auch noch einmal sagen, die bittere Wahrheit aussprechen. Was geht denn noch ab von der Summe, die dann da steht?
Das haben wir zusammengefasst so ein bisschen in dem Text oberhalb dieser Kästchen, also gleich in den Einstieg. Da haben wir erstmal gesagt, wann kann man dann normalerweise in Rente gehen, also immer auf individuell für den Empfänger dieser Renteninformation, wann wäre denn bei Ihnen der normale Renteneintritt? Und der Hinweis, es gehen noch ab Krank- und Pflegeversicherungsbeiträge und Steuern. Steuern können wir natürlich nicht rechnen, weil das ganz individuell ist. Was habe ich sonst noch für Einkünfte? Bin ich verheiratet? Hat mein Partner noch Einkünfte? Ist er schon in Rente, mein Partner? Oder ist er noch berufstätig? Dann hat er natürlich mehr Einkünfte. Aber so was auf jeden Fall abgeht, was man sich mal so merken kann, sind auf jeden Fall Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, wenn man in einer gesetzlichen Krankenversicherung ist. Und der Beitragssatz liegt momentan, also jetzt in diesem Jahr, je nachdem, ob man Kinder hat oder nicht, zwischen 12,15% bis 12,75%. Das kann man schon mal für sich abziehen. 12,15%, wenn man irgendwann mal ein Kind geboren oder erzogen hat. Und 12,75%, wenn man nie ein Kind geboren oder erzogen hat, also sozusagen kinderlos ist.
Mhm.
Dann zahlt man ja einen Zuschlag bei der Pflegeversicherung und deswegen diese Spanne halt.
Das bedeutet aber, dass alles, was ich dazu verdiene, Sie hatten es eben schon angedeutet, ne, weil ich sage, oh Gott, das reicht ja gar nicht, dann eben auch gleich wieder da abgezogen wird. Also bei der Rente dann, ne, durch die Steuer abgezogen wird. Also wenn ich dazu verdiene, dann mindert das meine Rente.
Nee, wenn Sie dazu verdienen, es kommt darauf an, wenn das zum Beispiel so ein klassischer Minijob ist, ist der ja steuerfrei. Das heißt, der klassische Minijob hat auf die Steuern bei der Rente überhaupt gar keinen Einfluss. Wenn man jetzt mehr als Minijob verdient, dann erhöht das natürlich das steuerpflichtige Einkommen. Das reduziert in dem Sinne nicht die Rente. Man hat ja trotzdem noch seine Rente, aber man zahlt dann auf die Rente höhere Steuern.
Ja, genau.
Weil man ja insgesamt noch andere steuerpflichtige Einkommen hat.
Aber das sind dann genau die älteren Herrschaften, die man an der Kasse sitzen sieht oder die, was ich neulich auch zu meinem Schock gesehen habe, noch irgendwie Getränkekisten von A nach B schleppen. Die sind dann in diesem Minijob-Modus drin, um was dazu zu verdienen, was nicht unter die Steuer fällt.
Ne? Genau, aber wenn die meisten Rentner, die dazu verdienen, sind eben wirklich Minijobber und das hat keinen Einfluss auf die Rente und auch keinen Einfluss auf die Steuer.
Okay, zu einer anderen Form des Dazuverdienens komme ich nachher noch, wenn wir über das Wohnen sprechen. Alle haben inzwischen, glaube ich, begriffen, dass es sinnvoll ist, auch privat vorzusorgen, mit Aktien zum Beispiel. Jetzt könnte man ja denken, wieso überhaupt in die gesetzliche Rente einzahlen und sozusagen sollte ich vielleicht lieber statt Vollzeit zu arbeiten, all meine Zeit darin investieren, ein gutes Aktienportfolio aufzubauen. Was sagen Sie dazu, zu so einem Ansatz?
Ja, die Altersvorsorge ist ja auf 3 Säulen. Aufgebaut. Wir haben ja hier in Deutschland seit über 20 Jahren ein 3-Säulen-System. Da hat sich die Politik drauf verständigt. Die 3 Säulen sind eben die gesetzliche Altersvorsorge. Bei den meisten halt die gesetzliche Rente oder die Beamtenversorgung, berufsständische Versorgung. Dann ist die 2. Säule halt die Betriebsrente und die 3. Säule ist dann die private Vorsorge. Und da muss man halt einfach schauen bei der privaten Vorsorge, was liegt einem? Dem einen liegt Aktien, der andere sagt, oh, vor Aktien habe ich gar keine Ahnung, von will ich mich auch gar nicht beschäftigen. Der macht eben eher irgendeine Versicherung oder sagt, ich habe gehört, ETFs weit gestreut, da fühle ich mich noch halbwegs sicher. Und der 4. sagt eben, ich habe hier noch eine Immobilie, die kann ich vermieten oder ich erbe irgendwann das Haus meiner Eltern, in dem ich aufgewachsen bin. Also private Vorsorge muss auf jeden Fall gemacht werden, um ein entspannten Lebensarm zu haben oder eine entspannterin, sage ich mal. Mhm. Aber ob das jetzt für jeden die Aktien oder Fonds das Richtige ist, das ist sowas von individuell. Das kann man so nicht verallgemeinern, aber es muss auf jeden Fall was gemacht werden, ja.
Genau, dazu gibt's auch extra Folgen bei uns. Worauf ich ein bisschen hinaus wollte, ist, was wir auch im Vorgespräch besprochen haben, das ist natürlich total sinnvoll. Also da müssen wir gar nicht drüber sprechen, dass das sinnvoll ist, sich auf diesen Gebieten zu tummeln. Man muss nur wissen, was der Unterschied ist zwischen einem Fonds, den ich angespart habe und irgendwann wieder abspare, also wo ich was entnehme, um mich zu versorgen, und der Rente. Ne, weil die Rente ja was ist, so gering sie sein mag, sie wird gezahlt, bis ich ins Gras beiße und teilweise darüber hinaus im Ehefall, da sprechen wir gleich noch drüber.
Genau. Mhm.
Das ist eben der Unterschied zu diesem ganz privat angelegten Geld. Ne? So, das ist dann halt irgendwann alle, je nachdem wie viel es ist. Die Rente, Stand jetzt, wird gezahlt.
Die Rente wird gezahlt und nicht nur im Alter, sondern auch, jetzt sind wir wieder bei dem, wo wir eingestiegen sind, auch im Fall von einer schweren Erkrankung, einer Erwerbsminderungsrente. Das kann halt auch schon mit 40 oder 50 passieren. Die Erwerbsminderungsrente, dafür wird dann auch die Rente ein Leben lang gezahlt. Wir haben eben auch, wenn eine Erkrankung eintritt und sie vielleicht noch nicht so schwerwiegend ist, dass eine Erwerbsminderungsrente gezahlt werden kann, was viele nicht wissen, wir zahlen eben auch Rehabilitation, sei es eine medizinische Rehabilitation oder auch Umschulung, also berufliche Rehabilitation. Also die Rente ist da wirklich vielfältig und man kann sie nicht nur auf eine Altersrente reduzieren, und das steckt eben alles in diesen Beiträgen drin, die man ein Leben lang zahlt.
Vielleicht letzte Frage noch zu diesem Komplex. Ja. Kann es Ihrer Meinung nach Sinn machen, freiwillig in die gesetzliche Rente zu zahlen, auch wenn man gar nicht müsste?
Das kann auf jeden Fall Sinn machen. Klar, schon mal einfach aus finanzieller Sicht. Die Beiträge, die man bei uns einzahlt, kann man steuerlich absetzen. Wenn man also gerade Selbstständige suchen ja manchmal noch so Projekte, um ihre Lohnsteuer oder Einkommensteuer zu senken, da kann man bei uns einzahlen, und je mehr man einzahlt, desto höher ist die Rente halt auch später. Und was ein wichtiger Aspekt ist, den man vielleicht nicht vernachlässigen sollte, nicht jeder möchte ja erst mit 67 in Rente gehen. Viele träumen ja auch schon von einem früheren Ruhestand. Und wenn man aber früher in Rente gehen möchte, bei uns braucht man mindestens 35 Versicherungsjahre. Und das ist ärgerlich, wenn dann nachher ein paar Monate fehlen, wenn man mit 63 dann vielleicht die Rente haben möchte und wir sagen, da fehlen jetzt aber noch 5, 6, 7, 8 Monate. Und sowas kann man halt mit freiwilligen Beiträgen auch erwirtschaften, nämlich Versicherungsjahre, dass man früher in Rente gehen kann.
Ah, okay, da wird es jetzt richtig interessant, merke ich gerade. Also das, denke ich mir mal, fragen sich nämlich viele, deren Kräfte so ein bisschen nachlassen, die vielleicht jetzt noch so ganz ordentlich verdienen. Also die könnten sich sozusagen Beitragsjahre erkaufen, indem sie höher einzahlen.
Die Beitragsjahre macht man dann halt nicht durch höhere Beiträge, sondern Beitragsjahre kann ich mir dann erkaufen, wenn ich Lücken im Versicherungsverlauf auffülle. Ganz klassisch ist es halt, wenn ich aktuell keine Pflichtbeiträge zahle, nicht aus einer Beschäftigung zum Beispiel, sondern ich bin selbstständig, ich bin Hausfrau, ich tummel mich gerade im Ausland und zahle dort keine Beiträge in die dortige Rentenversicherung. Dann kann ich halt hier in Deutschland für das laufende Kalenderjahr freiwillige Beiträge einzahlen. Ich kann auch noch bis zum 31. März eines Jahres für das vorangegangene Jahr Beiträge einzahlen.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Rückwirkend geht sonst nicht, ne?
Weiter rückwirkend nicht. Also ich könnte jetzt nicht im Jahre 2025 noch fürs Jahr 2023 oder früher einzahlen. Das funktioniert halt nicht. Es gibt weniger Ausnahmen, kommen wir aber vielleicht auch nochmal dazu.
Was sind denn so die klassischen Erwerbsunterbrechungen? Wir hatten ja ein paar jetzt schon angesprochen nebenbei. Also ne, man ist kurz im Ausland oder man erzieht Kinder. Das wirkt sich natürlich auf die Rente aus, weil da dann Jahre fehlen, in denen ich nicht eingezahlt habe. Wie kläre ich das und was heißt das eigentlich, dieses Klären?
Das Versicherungskonto ist ja Grundlage für die spätere Rentenberechnung. Und für die Rentenberechnung ist es dann natürlich wichtig, dass im Versicherungskonto alle Daten enthalten sind, die wichtig sein können für die Rente. Die meisten fangen schon mal mit einer ungeklärten Zeit im Versicherungsverlauf an. Das ist nämlich die Schulzeit und eventuell auch die Studienzeit. Schul- und Studienzeiten sind für die Rente ab dem 17. Geburtstag wichtig, weil es da nämlich als beitragsfreie Zeit angerechnet wird. Und wenn man zum 17. Geburtstag noch in der Schule ist, Realschule noch macht oder ein Abitur macht oder vielleicht noch ein Studium dann anschließt, davon wissen wir nicht. Das kriegen wir nicht mit, weil Schulen oder Universitäten können diese Zeiten nicht melden. Das muss man dann selber machen im Rahmen von so einer sogenannten Kontenklärung. Genauso Kindererziehungszeiten. Bei Frauen kriegen wir zumindest noch die Geburt gemeldet von entweder von der gesetzlichen Krankenkasse oder die Meldebehörden, also Einwohnermeldeämter, dann wissen wir zumindest, Frau Müller hat ein Kind geboren oder hat Zwillinge geboren oder hat zweimal in ihrem Leben ein Kind geboren, aber ob Frau Müller auch dieses Kind erzogen hat oder ob der Vater das Kind erzogen hat oder ob sie mit dem Kind ins Ausland gegangen ist, alles so eine Sondertatbestände wissen wir dann natürlich nicht. Und das muss man dann eben auch in einem sogenannten Antrag für Kindererziehungszeiten bei uns darlegen. Das wird alles abgefragt. Und dass wir diese Zeiten nachspeichern können, das muss man halt händisch nachspeichern lassen.
Und das ist genau der Punkt, wo, glaube ich, viele denken, oh stimmt, das müsste ich dringend mal machen. Aber da muss ich diese ganzen Sachen, den Eltern Geldbescheid und keine Ahnung, wo habe ich das alles, mache ich nächstes Jahr. Ja. So, wie kompliziert ist es denn wirklich, diese Zeiten zu beweisen, in Anführungsstrichen?
Die Zeiten zu beweisen ist gar nicht kompliziert, weil für die Kindererziehungszeiten brauchen wir nur die Geburtsurkunde des Kindes. Mhm. Dann brauchen wir ein ausgefülltes Formular. Da sind wir dann doch noch Behörde. Wir brauchen ein Formular. Ja, genau. Das ist recht umfangreich. Von daher würde ich auch bei einer Kontenklärung immer empfehlen, nehmt Hilfe in Anspruch. Die Auskunfts- und Beratungsstellen, Versichertenberater im gesamten Bundesland stehen da zur Verfügung. Die füllen das mit einem gemeinsam aus. Aber Unterlagen zu beschaffen, wie gesagt, die Geburtsurkunde brauchen wir. Wenn man als Frau die Kindererziehungszeiten beantragt, braucht man noch die Unterschrift vom Mann, der bestätigt praktisch, dass man das Kind überwiegend erzogen hat. Hat der Vater das Kind überwiegend erzogen, muss man diese Unterschrift als Frau bei dem Vater
könnte
sozusagen
machen.
Könnte
schon schwierig werden im Scheidungsfalle, aber gut. Ich meine, ja.
Im Scheidungsfall, muss man gleich ganz kurz sagen, wegen der Unterschrift. Wir haben da natürlich Verständnis für besondere persönliche Lagen, wenn man sagt, ich bin gerade in der Scheidung oder mein Mann ist im Ausland, wir haben überhaupt gar keinen Kontakt mehr, schon seit 10 Jahren nicht mehr, weil vor 10 Jahren war die Scheidung schon, wie auch immer. Dann einfach mit reinschreiben, es ist auch so ein Feld da, kann nicht besorgt werden, die Unterschrift, so ungefähr nennt sich das, weil. Und dann gibt man eine kurze Begründung an, kurzer Satz, kein Kontakt zum Vater oder leben gerade in Scheidung. Und dann nehmen wir das so zur Kenntnis und dann ist das auch gewesen. Also man, die klassische Familienehe, die noch funktioniert, unterschreibt der Vater und da, wo es halt nicht funktioniert, muss man halt kurz reinschreiben, funktioniert nicht, weil.
Und, dann ist und die gut. Botschaft ist, es gibt Hilfe dabei und zwar bei Ihrer Behörde. Man kann sich dafür einen Termin besorgen. Ist das ein Online-Termin oder muss man dahin latschen?
Anträge auf Kontenklärung machen wir in aller Regel am Telefon, Corona sei Dank. Früher ging das gar nicht. Es ist besser für die Kunden, gerade im ländlichen Raum oder in so einer Großstadt wie Berlin. Wir haben halt eine zentrale Auskunfts- und Beratungsstellen und noch zwei kleinere. Aber für so eine Großstadt sind das halt trotzdem unter Umständen weite, weite Wege zurückzulegen. Wer weiß, in Berlin mit dem Auto zu fahren, kann da schon mal locker eine Stunde sein. Öffentlicher Nahverkehr auch genauso. Und das machen wir am Telefon. Das heißt, man vereinbart einen Termin für Telefonberatung, kriegt dann zugeschickt nochmal, welche Unterlagen muss ich besorgen. Schulzeugnis, Abiturzeugnis, Nachweis über die Dauer des Studiums, Geburtsurkunde vom Kind. Je nachdem, was man so in seinem Leben noch nachweisen muss. Man besorgt diese Unterlagen bis im Idealfall bis zu diesem Termin. Ansonsten kann man die aber auch noch nachreichen, ist auch gar kein Problem. Und dann geht der Berater mit einem am Telefon dieses Formular durch, stellt Ihnen die Fragen, füllt das Formular aber selber aus, der Berater.
Ah, okay.
Das heißt, der Berater formuliert die Fragen dann auch schon in bürgerfreundliche Frage um, sodass man das auch verstehen kann. Und man darf aber sagen, nee, habe ich jetzt nicht verstanden. Dann wird die Frage nochmal anders gestellt. Und man bekommt dann hinterher auch die ausgefüllten Formulare zugeschickt, wenn man das gerne möchte.
Ja, okay, das klingt idiotensicher.
Ja, genau.
Super, perfekt. Wir haben das eben schon so ein bisschen angesprochen, nämlich, was ist eigentlich im Scheidungsfall? Da klingelt vielleicht bei einigen, die sich damit, warum auch immer, befassen, das Wort Versorgungsausgleich. Was ist das?
Versorgungsausgleich wird beim Familiengericht durchgeführt. Nichtsdestotrotz ist die Rentenversicherung mit an Bord oder eine Partie davon. Letztendlich ist ja wird beim Versorgungsausgleich die Altersversorgungsanwartschaften 50-50 aufgeteilt, aber nur der Teil, der während der Ehezeit erworben worden ist. Wir sprechen da also nicht nur von der gesetzlichen Rente, sondern auch von Betriebsrenten, gegebenenfalls eine private Vorsorge, die vorliegt. Da wird also alles geschaut. Jeder Versorgungsträger ist dort mit eingebunden, bei dem einer der beiden Ehepartner eine Anwartschaft hat oder Geld mal eingezahlt hat. Und wir als Rentenversicherung zum Beispiel, wir rechnen dann aus, für beide Ehepartner natürlich getrennt, wer hat was während der Ehezeit an Rente erworben. Und das teilt dann nachher das Familiengericht 50-50 auf.
Genau, während der Ehe.
Während
wichtig
der Ehezeit,
zu wissen,
genau.
Weil es ist eben nicht die volle Rente, von der wir hier sprechen, sondern eben, wenn die Ehe nur 10 Jahre gedauert hat, dann nur, was derjenige oder diejenige Partnerin, wie auch immer, erworben hat während der Ehezeit. Und das wird dann geteilt.
Genau.
Muss man wissen, ist nicht so viel wie das, was auf dem Zettel steht, ne? Sondern eben verhältnismäßig weniger.
Ja, und
was dann da geteilt wird. Ja.
Richtig. Und Frauen ist ja meistens, zumindest auch in meiner Ehe ist es so, mein Mann ist deutlich älter als ich. Das heißt, er wird auch deutlich früher als ich in Rente gehen. Und so aus meiner beruflichen Erfahrung weiß ich halt auch, dass viele Frauen dann vor mir gesessen haben und gesagt haben, na, mein Mann hat ja die höhere Rente, ich kriege ja auf jeden Fall was. Und dann habe ich gesagt, nee, nicht unbedingt, weil Ehezeitbeginn war bei beiden gleich. Ihr Mann hat noch 10 Jahre gearbeitet während der Ehe, dann ist er in Rente gegangen und sie arbeiten ja noch nach wie vor noch. Und das, obwohl ihr Mann schon seit 3 Jahren in Rente ist. Das heißt, bei ihrem Mann ist der Rentenanteil während der Ehezeit fix, da kommt nichts mehr dazu. Und bei der Frau kam aber jedes Jahr natürlich noch ein bisschen was an Rente dazu für den Versorgungsausgleich, was ja dann hinterher im Versorgungsausgleich geteilt wird. Das heißt, man muss dann als Frau ein bisschen wach sein und aufpassen, wenn man deutlich länger als der Mann arbeitet. Ehezeitbeginn ist bei beiden ja der gleiche, hat man natürlich eine längere Zeit eingezahlt. Auch wenn der Mann die höhere Rente bekommt, heißt es nicht, dass man dann auch wirklich viel abbekommt.
Okay, wenn Sie bei sich Frauen sitzen haben, die sich über die Rente beraten lassen, was beschäftigt die in Bezug auf die Rente? Ist es sowas wie Hinterbliebenenrente, also was Sie auch gerade ansprachen? Was ist das? Und ist das so das Hauptthema oder was beschäftigt die älteren Frauen, die zu Ihnen kommen in Bezug auf die Rente? Vielleicht auch die Rente, die sie von ihrem Mann bekommen.
Ältere Frauen interessiert oft, wann kann ich in Rente gehen und wie hoch ist die Rente? Das ist natürlich immer ganz individuell. Dann sind Frauen ja oft auch in dieser Situation, dass sie ihre älteren Angehörigen, also Eltern oder Schwiegereltern pflegen wollen oder müssen, weil sie vielleicht nicht in ein Pflegeheim gehen können oder wollen. Pflegeheimplätze sind ja auch schwer zu bekommen oder die Eltern sind noch nicht so schwer krank, dass sie auch ins Pflegeheim müssten, aber halt trotzdem Unterstützung brauchen. Da fragen sich halt Frauen ganz häufig, wie wirkt sich das auf meine Rente aus, wenn ich jetzt kürzer trete? Wenn die Eltern natürlich eine Pflegegrad, Pflegestufe haben, dann können sie ja einen Ausgleich bekommen von der Pflegekasse. Das heißt, unter bestimmten Voraussetzungen zahlt die Pflegekasse ja auch Rentenversicherungsbeiträge für die pflegende Person ein, also für die Frau dann in dem Fall ja meistens. Das meiste sind halt Frauen, die pflegen.
Ja,
Voraussetzung ist halt, dass man mindestens 10 Stunden pflegt. Muss nicht eine Person sein. Man kann diese 10 Stunden auch über mehrere Personen sich zusammensammeln sozusagen. 10 Stunden in der Woche pflegt und maximal 30 Stunden in der Woche nebenbei berufstätig ist. Wenn man also seine berufliche Tätigkeit so weit hat runterfahren müssen, dass man maximal noch 30 Stunden arbeitet, zahlt die Pflegekasse ab Pflegegrad 2 Rentenversicherungsbeiträge für einen.
Gut, das muss man aber, das ist eben auch super wichtig, das macht man nicht einfach irgendwie, sondern das dokumentiert man, damit man dazu eben diese Zuschüsse bekommt.
Genau, man muss es bei der Pflegekasse desjenigen, den man pflegt, beantragen. Da gibt es ein kleines Formular, das ist nicht so lang groß wie bei uns die Kontenklärungsformulare. Ja, das ist auch unkomplizierter, man sagt praktisch, ich pflege, den Umfang der Pflege und dann zahlt die Pflegekasse Rentenversicherungsbeiträge und das ist immerhin je nachdem, welchen Pflegegrad man hat und innerhalb jedes Pflegegrads gibt es nochmal 3 Stufen, kann das. Bei der untersten Stufe sind das knapp 7 Euro, was ich an monatlicher Rente bekomme für ein Jahr Pflege. Das ist jetzt nicht so viel. Aber auch, da bekommt die pflegende Person aber auch nur Sachleistungen in Pflegegrad 2. Also noch gar nicht richtig Pflegegeld, sondern nur Pflegesachleistungen. Und im höchsten Grad, also Pflegegrad 5 und nur Pflegegeld, also das ist da schon ganz großer Pflegeaufwand, sind das immerhin 36 Euro. Und 36 Euro, da ist immer ein monatliches Gehalt von über 3.700 Euro dahinter, was versichert wird. Das ist also schon richtig was.
Ja, worauf ich noch hinweisen wollte, nämlich im Scheidungsfalle kann es eben auch passieren, dass wenn der Mann selbstständig war und die Frau in eine gesetzliche Kasse eingezahlt hat, in die Rentenkasse, dass die dann an den Mann Versorgungsausgleich zahlen muss. Das muss man, also kann man darauf verzichten, kann man sagen, machen wir nicht, bleiben wir fair, aber das sollte man auch wissen, wenn man sich trennt, dass wenn jetzt der Mann selbstständig war, dass der dann Anspruch auf den Versorgungsausgleich der Frau hat.
Das ist richtig. Man muss dann halt auch im Zweifel zwar schauen, oft haben ja die Männer oder Selbstständige ja in irgendeiner Form eine private Altersvorsorge, nicht immer, aber doch häufig. Hab aber auch schon oft von betroffenen Frauen dann gehört, ja, die hat da kurz vor Scheidungsantrag eben aufgelöst, sich auszahlen lassen. Ja, man sollte dann, ich weiß nicht, wie man das regelt, ob man das regeln kann, dass das eben nicht ausgezahlt wird oder trotzdem irgendwie bei Gericht mit einfließt. Oder im Idealfall wirklich rechtzeitig einen Vertrag aufsetzen, der müsste dann notariell beglaubigt werden, dass man eben gegenseitig auf den Versorgungsausgleich verzichtet.
Ja, eine Sache noch, worauf ich vorhin abzielte in Bezug, was beschäftigt die älteren Frauen. Kommen wir jetzt mal zum Thema Wohnen. Denn wenn ich eine Rente habe oder 2 Renten, im besten Falle, wie klein sie auch immer sein mögen, mit denen ich mir eine Wohnung dann gerade noch leisten kann, in der ich wohne und es verstirbt ein Partner, dann kann ich mir denken, beschäftigt es viele Frauen. Wir reden jetzt ja von Frauen als Zielgruppe. Beschäftigt Männer natürlich genauso. Aber kann ich mir diese Wohnung überhaupt noch leisten? Was kann da zum Zuge kommen an Hilfe durch den Staat, wenn dieser Fall eintritt?
Na, als erster Linie, wenn man verheiratet war oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft gelebt hat, dann kriegt's ja auf jeden Fall erstmal eine Witwenrente von dem Verstorbenen. Die Witwenrente, da gibt's zwei Gründe, also im Alter, wenn man älter ist als 47 als Hinterbliebene, hat man Anspruch erstmal auf eine große Witwenrente. Mhm. Und wir reden ja jetzt von Zuhörerinnen, die doch im mittleren Lebensalter sind, also tendenziell älter als 47, bleiben wir also erstmal bei der großen Witwenrente. Und da wird unterschieden in altes Recht und neues Recht. Altes Recht ist halt, wenn man schon vor 2002 verheiratet gewesen war und einer der beiden Ehepartner vor 1962 geboren war, dann befindet man sich im alten Recht. Das ist etwas besser, weil man bekommt 60% der Rente des Verstorbenen. Das gibt natürlich trotzdem eine Einkommensanrechnung, weil es ist ja nur eine Unterstützungsleistung. Und wie bei anderen Unterstützungsleistungen, wenn man genug eigenes Einkommen hat, kann die reduziert werden. Das heißt, eigenes Einkommen, das einen Freibetrag überschreitet, wird zu 40% gegengerechnet. Aber beim alten Recht ist eigenes Einkommen Arbeitsentgelt, die eigene Altersrente. Wenn man selbstständig ist, die Einkünfte aus einer selbstständigen Tätigkeit. Im neuen Recht, das betrifft alle diejenigen, die ab 2002 geheiratet haben oder wenn man vorher geheiratet hatte, die beide frühestens 1962 geboren sind oder später, da gibt es nur 55% der Rente des Verstorbenen. Und bei der Einkommensanrechnung wird viel mehr angerechnet. Da werden auch Betriebsrenten angerechnet. Da wird auch Privatrenten angerechnet. Da werden auch Mieteinkünfte angerechnet. Zinseinkünfte, wenn sie oberhalb des Freibetrages sind. Da wird also viel mehr bei der Einkommensanrechnung berücksichtigt, sodass da tendenziell weniger dann übrig bleibt.
Bei beiden gilt aber, um das nochmal zusammenfassend zu sagen, ich kriege eben nicht die volle Rente meines verstorbenen Mannes, sondern anteilig.
Genau. Die volle Rente gibt es nur für die ersten 3 Monate nach dem Tod. Das ist das sogenannte Sterbevierteljahr. Aber danach gibt es das nur noch anteilig.
Genau, also das muss man wissen, wenn man sich auf die Rente des Mannes verlässt. Ne? Weil wenn der vor mir stirbt, dann kriege ich die Hälfte, auch wenn er gestorben ist. Also ne, ja. Und nicht die ganze Rente habe ich dann für mich. Ich glaube, das ist auch ganz häufig so ein Missverständnis. Hinzu kommt ja auch noch ein anderes Thema. Wir hatten das eben schon angesprochen, nämlich Platz im Altersheim, im Pflegeheim. Die sind ja wahnsinnig teuer. Also niemand, den ich kenne, der auf seine Renteninformation guckt, hat da eine Summe drauf, die so einen Heimplatz decken würde. Was bedeutet denn das? Also was ist denn, wenn ich oder mein Mann, also jetzt im Sinne von generisches Ich, ein Pflegefall wird und die gesamte Rente dafür drauf geht, was bleibt mir denn dann?
Da sind wir so ein bisschen hier der falsche Ansprechpartner, muss ich sagen.
Genau, da bleibt nämlich von Ihnen nämlich nichts übrig. Ne? Das geht dann dafür drauf.
Es geht drauf, inwieweit es da ein Selbstbehalt, ein Eigenbehalt gibt, weiß ich nicht. Aber wenn, dann wird er wahrscheinlich sehr niedrig sein, in Form von Taschengeld oder sowas. Aber wenn dann eben außer diesem kleinen Taschengeld nichts mehr übrig bleibt, das Geld nicht reicht, dann ist halt der Weg zum Sozialamt der einzigste gangbare Weg. Da zahlt dann das Sozialamt den Heimaufenthalt oder den Rest vom Heimaufenthalt, den man nicht selber zahlen kann. Die Pflegekasse übernimmt ja einen großen Anteil von den pflegerischen Leistungen. Trotzdem ist der Eigenanteil im Pflegeheim so groß, dass die meisten Rentner sich das nicht alleine zahlen können.
Geschweige denn, wenn man sich eine Rente teilt. Als Mann und Frau, ne? Das ist ja das, was jetzt in der Vergangenheit häufig dann der Fall gewesen ist. Da sind jetzt vielleicht schon die mittelalten Frauen schon so ein bisschen weiter. Aber ne, dass man sich darauf verlassen hat, naja, wir haben ja die Rente meines Mannes und dann muss der halt ins Altersheim und dann war's das.
Ja.
Mit dem Geld.
Ja.
Ne? Das muss man einfach sich klar machen. So unschön das alles ist, dass wir das jetzt nochmal so klar machen. Aber ich finde, man muss es einfach wissen, dass es deswegen natürlich absolut Sinn macht, eine zusätzliche Pflegeversicherung abzuschließen, zum Beispiel für solche Fälle. Also so viel wie möglich anzuhäufen an gemeinsamen Alterskapital, damit es eben nicht drauf geht für einen Heimplatz, für eine Person.
Ja, richtig.
Ja. Letzte Frage geht um dieses Thema Wohnen auch. Und wie kann ich, ne? Also was ja häufig der Fall ist, was ich hier auch um mich herum beobachte, ist, dass Leute dann in ihren Häusern wohnen bleiben, weil die immerhin abgezahlt sind. Wahnsinnig viel Wohnraum und es schlicht total bescheuert wäre, in eine sauteure Mietwohnung zu ziehen, deren Preise ja wahnsinnig gestiegen sind im Verhältnis zur Rente, die man dann da zur Verfügung hat. Was wäre denn, wenn ich Zimmer vermiete in meinem Haus oder in meiner Wohnung auch? Ich meine, früher waren das sozusagen Zimmerwirtinnen. Vielleicht kommt es wieder. Wie muss ich das versteuern? Muss ich das versteuern?
Wenn ich was vermiete, habe ich Mieteinkünfte. Und das muss ich natürlich auch beim Finanzamt angeben, dass ich Mieteinkünfte habe. Und dann zahlt man darauf auch Steuern, wenn man insgesamt oberhalb des Steuerfreibetrages landet. Und das hat man ja oft schon inzwischen durch die gesetzliche Rente. Viele Rentner müssen ja auch Steuern zahlen auf die Rente. Und wenn man dann zusätzlich noch andere Einkünfte hat, wie zum Beispiel Mieteinkünfte, muss ich darauf auch Steuern zahlen.
Okay, also ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, es kann jetzt niemand mehr sagen, hätte es nicht gewusst, wenn man diese Folge gehört hat. Also das sind natürlich nicht alles total angenehme Wahrheiten, aber es nützt ja nichts. Letztendlich ist diese Renteninformation ja dann auch eine Chance zu sagen, ah okay, jetzt habe ich es verstanden und jetzt versuche ich nochmal dieses oder jenes oder mache es mir zumindest klar, ne, was es bedeutet. Insofern danke ich Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das mal ganz ausführlich zu erklären. Hallo ihr Lieben, wer jetzt denkt, oh je, ich müsste mich dringend mal um meine private Altersvorsorge und Vermögensaufbau kümmern, hier ist die Chance. Denn bis Ende Januar gewährt die Brigitte Academy 30% Rabatt auf alle Kurse, zum Beispiel auch auf den ETF-Kurs für EinsteigerInnen. Also, je eher daran, desto eher davon, sagt die Norddeutsche, nur noch bis Ende Januar, die Links sind in den Shownotes. Vergesst nicht, bis zum Renteneintritt sind es noch einige Jahre, in denen man einsparen kann. Gibt es noch was, wo Sie sagen, Mensch, das hat sie mich gar nicht gefragt, das ist aber super wichtig?
Die Steigerung der Versicherungsjahre bei den Frauen. Also früher war ja so, dass viele Frauen ja wenig Versicherungsjahre haben, weil nach der Elternschaft oder Kindgeburt eben schnell ausgestiegen sind aus dem Berufsleben. Und dass ja heute die Generation, die jetzt in Rente geht, zwar auch noch so eine Frauen dabei sind, aber eben doch die Großzahl der Frauen insgesamt eben mehr Versicherungsjahre haben.
Das heißt, Folgen wie diese, Informationen wie diese sind schon langsam durchgesickert in die Bevölkerung. Die Frauen sind da achtsamer und haben was unternommen und haben jetzt mehr Jahre, die sie sich da anrechnen lassen können. Das ist ja eine gute Nachricht.
Naja, auch die Lebensumstände haben sich geändert. Also früher war es ja, wenn man jetzt schaut, im Jahr 2004 zum Beispiel, Frauen, die damals in Rente gegangen sind, die waren irgendwas zwischen 60 und 65 Jahre alt. Das heißt, die sind in den 1940er Jahren geboren. Da war eben noch, wenn sie mit 1960, 65 berufstätig geworden sind, dann haben sie geheiratet, ein Kind bekommen. Das war halt die Generation, wo es gerade in Westdeutschland ja noch diese Einverdiener-Ehe ganz klassisch war und es war auch gar nicht gewollt, dass Frauen arbeiten gehen, weil es hätte ja bedeutet, der Mann muss zugeben, dass er die Familie nicht ernähren kann. Das war ja so dieses gesellschaftliche Bild, Frauen bleiben zu Hause, wenn sie Kinder geboren haben und deswegen waren die Renten halt damals auch viel, viel niedriger, als wenn man heute sich die Frauen anguckt, die heute in Rente gehen. Das hat sich halt eigentlich das gesellschaftliche Bild komplett gewandelt. Im Osten war es ja eh schon immer politisch gewollt, dass Frauen schnell wieder arbeiten. Die waren ja auch gebraucht in den Fabriken, in den Betrieben, weil dort einfach die Wirtschaftskraft auch gar nicht da war. Die haben also in der ehemaligen DDR viel mehr Versicherungsjahre, dadurch vergleichsweise im Gegensatz zum Westen die Frauen auch höhere Rentenansprüche, haben auch länger gearbeitet, mehr Beiträge gezahlt. Halt dadurch. Und der Westen ruht jetzt auf, weil das die Gesellschaft sich halt auch geändert hat. Also wenn man jetzt mal so als Beispiel nimmt, 2004 hatten zum Beispiel nur 38% aller Frauen mindestens 35 Versicherungsjahre erreicht. Das ist jetzt im Jahr 2024, also nur 20 Jahre später hat sich das fast verdoppelt. Da sind wir bei 68% aller Frauen haben 35 Versicherungsjahre. Und das spielt sich natürlich auch in der Höhe der Rente wieder. Klar, die ist immer noch nicht bei den Werten für die Männer, aber wenn wir uns die Frauen anschauen, die letztes Jahr in Rente gegangen sind und mindestens 35 Versicherungsjahre absolviert haben, also wirklich ein Berufsleben in der gesetzlichen Rente zurückgelegt haben, die kommen immerhin auf eine Nettorente vor Steuern, aber nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherung von knapp 1.300 Euro. Das ist jetzt immer noch nichts, wo man jubeln schreien müsste, aber es ist zumindest mal etwas, wo man sagt, das
ist eine Basis.
Ist eine Basis.
Gut, Inflation lassen wir jetzt mal das Thema.
Naja, das ist ja das, was letztes Jahr ausgezahlt worden ist. Und die Rente, diese knapp 1.300 Euro, ist ja in diesem Jahr zum 1.7. schon um über 3% wieder angehoben worden.
Ja.
Und die Inflation war unter 3%, also.
Aber ich finde, das ist ja das, was wir wollen, auch mit dieser Folge. Das heißt, sich das klar zu machen, zu arbeiten, so viel es einem eben möglich ist, gesundheitlich und so weiter, müssen wir gar nicht drüber sprechen. Aber das macht schon Sinn und zeigt jetzt auch Wirkung in dem, was Sie da an Renteninformationen rausschicken und an, finanzieller Altersversorgung der Frauen. Also insofern Gut, dass wir das gemacht haben. Danke Ihnen sehr für die Zeit. Danke euch fürs Zuhören. Bedankt euch selber fürs Zuhören. Jetzt wisst ihr noch mehr und könnt dranbleiben beim Thema Finanzen. Also wir werden auch dranbleiben beim Thema. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin schreibt an podcast@brigitte.de mit Lob und Tadel, lieber mit Lob, und gern auch, welche Themen ihr euch noch von uns wünscht. Wir freuen uns, wenn ihr Sternchen und Lob auf den Plattformen hinterlasst. Nächste Woche ist Diana wieder dran. Bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Lebensmitte. Tschüss, Frau Braubach.
Tschüss, Frau Schmidt-Jorzig.